Deutschlandfunk Kultur heute.
Heute Abend mit Anna Kohn. Herzlich willkommen zur Sendung. Wie geht es weiter mit Daniel Barenboim? Das ist eine der Fragen, mit der wir uns diesmal bei Kultur heute beschäftigen. Es gibt Neues zur beruflichen Zukunft von Barenboim, der ja für seinen Führungsstil in der Kritik stand. Außerdem, in Amsterdam wurden 15 Stunden lang Teile von Karlheinz Stockhausens Werk Licht aufgeführt. Ob es sich lohnt, das anzuschauen, erfahren Sie in circa 10 Minuten. Und in Basel ist gerade eine Rebecca Horn-Ausstellung zu sehen, auch dazu später mehr. Als erstes widmen wir uns allerdings diesem Thema hier.
Ich habe das Heimatmuseum, das Heimatministerium. Das Heimatministerium in Bayern gegründet.
Horst Seehofer hat einmal versehentlich vom Heimatmuseum gesprochen. Was er aber tatsächlich getan hat, ist, den Bau eines neuen Museums für bayerische Geschichte anzustoßen. Dieses Museum wurde jetzt vor knapp anderthalb Stunden in Regensburg eröffnet. Mit über 1000 Exponaten wird dort die Geschichte des Freistaats von 1806 bis heute erzählt. Über ein Drittel der Ausstellungsstücke stammt von Bürgern. Etwa 95 Millionen Euro haben Bau und Ausstattung gekostet und zu sehen sind jetzt unter anderem die Taschenuhr des Märchenkönigs Ludwig II., Speer, Medaille, Trikot von den Olympischen Spielen 1972 in München oder auch die Lederhose des Schriftstellers Oskar Maria Graf. Richard Leubel ist Leiter des neuen Museums und ich habe ihn gefragt, Herr Leubel, wir haben eben Horst Seehofer gehört. Würden Sie sagen, dieses Museum ist auch ein Heimatmuseum?
Wenn, dann ist das ja ein großes Heimatmuseum, weil es ja die Geschichte des Freistaates Bayern behandelt, wie Bayern Freistaat geworden ist und was ihn so besonders macht. Aber in gewisser Weise kann man das sicher so sehen.
Und soll dieses Museum denn auch eine Aussage über die Bayern oder eine Art von bayerischer Identität treffen? Und was wäre das für eine?
Na, ich glaube, eine Aussage ist in diesen Zusammenhängen immer schwierig. Wir zeigen ja die bayerische Geschichte auf 40 Bühnen und in 8 Kulturkabinetten. Wenn Sie so wollen, können Sie das so sehen, das sind mögliche Anknüpfungspunkte, Traditionskerne, auf die man sich für die zukünftige Gestaltung des Landes beziehen kann. So ist es bisher die letzten 200 Jahre gemacht worden. Was jetzt sozusagen genau die Punkte sind, die in die Zukunft führen, das ist schwierig zu sagen. Ich halte es damit Karl Valentin, der gesagt hat, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich in die Zukunft richten.
Wenn man jetzt bei Ihnen ins Foyer kommt, dann steht da ja direkt sehr präsent der Löwenbräu-Löwe vom Oktoberfest. Herr Leubel, ist das ein Traditionskern oder ist das nicht ein bisschen viel Klischee?
Also zum Bayernbild, gerade wenn Sie jetzt vom Deutschlandfunk anrufen, gehört das Klischee natürlich dazu. Wir schauen hinter die Klischees, fragen das ab, schauen, was ist richtig, was ist falsch. Tatsache ist, dass der Löwenbräu-Löwe vielleicht mit Ludwig II., die beiden sind die bekanntesten Bayern. In Amerika ist ja der über viele Jahrzehnte getourt. Löwenbräu war das beliebteste Bier vor Ort. Die ganze Welt kommt aufs Oktoberfest. Ich würde jetzt mal sagen, in Richtung auf die restliche Republik mit Ähnlichem kann kaum ein weiterer Bundesstaat aufwarten.
Sie haben gesagt, die Geschichte des Freistaats Bayern wird erzählt. Jetzt gibt es ja in dieser Geschichte natürlich auch Schattenseiten. Es gibt Bayern unter Napoleon, Bayern in der NS-Zeit zum Beispiel. Das sind ja auch die Zeiten, an die man vielleicht weniger gern zurückdenkt. Wie gehen Sie denn damit in der Ausstellung um?
Na, was heißt weniger gern? Wir sind ja natürlich in erster Linie Historiker und die negativen Kapitel, die kann man nicht weglassen. Die gehören natürlich dazu. Wir zeigen das vor allen Dingen an persönlichen Schicksalen auf. Wir sind ja ein Bürgermuseum und für die NS-Zeit, glaube ich, trifft das ganz gut ein Beispiel. Wir haben aus Amerika bekommen von der Firma Dotheim ein Toraschild. Die Familie stammt ursprünglich aus Gunzenhausen in Bayern. Wie die Synagoge in der Reichspogromnacht zerstört worden ist, ist das Schild geplündert worden. Der Kollege Purin hat festgestellt, dass das aber dieser Familie gehört hat, die Familie in den USA aufgespürt, weil das Schild ist beim Brand gestohlen worden, war im Besitz von einem SS-Offizier. Mhm. Und wir haben die Familie gefragt, ob sie es uns denn für das Museum zur Verfügung stellen. Und das haben sie dann gemacht, der Familienrat hat getagt und die sind heute zu 20 aus den USA angereist. Ja, das ist ein Stück Frieden, das jetzt wieder kommt und das ist natürlich auch ein Objekt, das durch diese Geschichte zum Nachdenken anregt. Und so haben wir es auch inszeniert in der Ausstellung. Man geht hier so eine ganz zerklüftete Museumslandschaft rein und ist dann mit so einem Objekt als Einzelbesucher auch allein und kann das auf sich wirken lassen. Und das ist unsere Stärke, wir erzählen viele Geschichten.
Es gibt Kritiker, die sagen, der CSU werde ein wenig zu viel Raum eingeräumt im neuen Museum. Wie stehen Sie dazu? Wie viel Politik steckt im neuen Museum?
Es kommen alle Parteien im Museum vor, so sie denn Bedeutung für die bayerische Geschichte gewonnen haben an den entsprechenden Stellen. Wir haben natürlich einen großen Teil zur Revolution, der ist natürlich ganz rot, wobei da nicht die SPD gemeint ist, sondern die USPD, eine Abspaltung. Wir haben ja dieses Generationenprinzip, bringen quasi für jede Generation 3 bis 4 Geschichten auf die Bühne.
Das sind sozusagen die Kapitel, richtig, in denen
genau,
das Museum unterteilt ist.
Mhm. Und für die Generation 1975-2000 haben wir auf die Bühne gebracht, diese Dominanz, diese Vorherrschaft der CSU, die ja unleugnbar ist. Also in diesen Zeiten holen es eine absolute Mehrheit nach der anderen und die prägende Politikerpersönlichkeit ist Franz Josef Strauß. In den bayerischen Wahlen sind sie unschlagbar, sie werden nur einmal und das aber mit zumindest bundesweiter Resonanz gestoppt, nämlich hier in der Nähe von Regensburg in Wackersdorf, wo diverse Bürgerinitiativen, der Kern des Widerstandes ist der Landrat Schuira und da kommen viele dazu, dann auch die Anti-Atomkraft-Bewegung aus dem ganzen Bundesgebiet. Hier stoppt man die CSU und das ist die Bühne, die der CSU-Bühne gegenübersteht. Und wenn entsprechende Filmausschnitte kommen, wo Strauß zum Beispiel bei einer Wahlkampfveranstaltung in Schwandorf von den Gegnern ausgepfiffen worden ist, dann erheben wirklich von der Wackersdorf-Bühne, erheben die Demonstranten die Stimme und pfeifen zum Strauß rüber. Also das, glaube ich, ist hier sehr schön und auch realitätsnah präsentiert.
Museumsleiter Richard Leubel war das. Das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg wurde gerade heute Nachmittag eröffnet. Daniel Barenboims musikalische Leistungen sind überwältigend und das hat auch niemand in Frage gestellt. Aber am Führungsstil von Barenboim, dem Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden und Chefdirigenten der Staatskapelle Berlin, daran gab es in den letzten Monaten viel Kritik. Mehrere Musiker hatten Barenboim Machtmissbrauch vorgeworfen, einen herrischen Umgangston, Schikanen, Demütigungen sogar. Ein Musiker sagte, er habe das alles nur mit Antidepressiva ertragen können. Barenboim erwiderte, der Mann habe kein Rhythmusgefühl und er selbst errege sich zwar manchmal auf, aber gedemütigt habe er niemanden. Barenboim hat die Staatsoper unter den Linden als Generalmusikdirektor maßgeblich geprägt nach der Wende. Im Jahr 2000 wurde er zum Chefdirigenten auf Lebenszeit ernannt. Heute gab es in Berlin eine Pressekonferenz der Staatsoper zu Barenboims beruflicher Zukunft. Unsere Kulturkorrespondentin aus der Hauptstadt, Christiane Habermals, war für uns da. Frau Habermals, was ist denn jetzt als Lösung herausgekommen? Wie geht's weiter mit Barenboim?
Ja, Barenboims Vertrag als Generalmusikdirektor an der Staatsoper und als Chefdirigent der Staatskapelle ist heute verlängert worden. Eigentlich, haben Sie eben schon gesagt, läuft er 2022 aus. Das ist erst in fast 3 Jahren. Danach soll er noch einmal weitere 5 Jahre weitergehen bis 2027. Dann wird Barenboim 85 Jahre alt sein und 35 Jahre lang die Staatskapelle musikalisch geprägt haben.
Halten Sie das jetzt für eine gute Lösung?
Ja, darauf kann man, glaube ich, nur eine salomonische Antwort geben. Also, dass Barenboim als Chef der Staatskapelle Herausragendes geleistet hat, steht außer Frage. Und diese große, sehr große Wertschätzung von allen Seiten wurde heute auch deutlich auf der Pressekonferenz. Dennoch, die Frage nach Verjüngung kam auf, natürlich auch nach den Vorwürfen, die gegen ihn geäußert wurden, seinen autoritären Führungsstil. Aber man hat in Berlin gerade mit der Volksbühne und mit Frank Castorf schon zu spüren bekommen, dass ein Wechsel nur um des Wechsels willen, nur weil jemand schon lange im Amt ist, nicht unbedingt gut sein muss. Und das weiß natürlich auch Kultursenator Klaus Lederer, der sich diese Entscheidung sicher sehr reiflich überlegt hat. Und um einen Dirigenten von Format wie Barenboim abzulösen, da muss man auch erstmal eine große Personalie aus dem Hut zaubern können.
Jetzt ging es ja natürlich nicht nur darum, dass Barenboim schon lange im Amt ist, sondern eben ja auch um die Vorwürfe gegen ihn, die in letzter Zeit aufgetaucht sind. Wurde denn darüber überhaupt gesprochen? War das überhaupt ein Thema?
Ja, das wurde ganz klar thematisiert, schon von Lederer. Man habe die Vorwürfe sehr ernst genommen, sagte er. Und künstlerische Exzellenz könne kein Dispens sein für schlechten Umgang miteinander. Auf der anderen Seite denke ich, ausschlaggebend für Lederer war ganz klar das Votum des Orchesters, das sich nochmal ganz klar für die Zusammenarbeit mit Barenboim ausgesprochen hat, für den hohen künstlerischen Anspruch, den Barenboim selber an sich und an andere stellt. Man freue sich sehr auf dass die lange gemeinsame Geschichte fortgeschrieben werden könne, wie Orchestervorstand Volker Sprenger heute ganz klar betonte.
Das Ergebnis ist ein doppeltes. Erstens konnten keinerlei rechtlich relevante Vorwürfe erhärtet werden. Zweitens gibt es in Bezug auf den Umgang miteinander, ich weiß aber nicht, ob das nur für dieses Haus gilt oder generell, weil heute auch andere Maßstäbe angesetzt werden, zu Recht andere Maßstäbe angesetzt werden, durchaus Verbesserungsmöglichkeiten existieren. Es sind aber alle Beteiligten gewillt, sich gemeinsam diesen Veränderungsprozess zu stellen. Und dieser Veränderungsprozess ist mit dem heutigen Tag nicht beendet, sondern er steht erst am Anfang.
Sorry, das war jetzt Kultursenator Klaus Lederer, der das Ergebnis einer internen Untersuchung beschrieben hat, die stattgefunden hat, um die Vorwürfe zu untersuchen. Aber der Vorstand hat sich ganz klar für Barenboim ausgesprochen und Susanne Schergott vom Orchestervorstand ist sogar noch ganz deutlich geworden gegenüber der Pressekritik der vergangenen Monate. Sie hat gesagt, man wolle sich nicht von außen erklären lassen, wie das Verhältnis der Musiker zu ihrem Chef aussehe. Das sei immer noch Sache des Orchesters selbst.
Sagt Christiane Habermals, unsere Kulturkorrespondentin. Danke nach Berlin. Daniel Barenboims Vertrag als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden wird erst einmal nochmal verlängert bis 2022. Und wir bleiben beim Thema Musik und Giganten. Jetzt geht es allerdings um ein gigantisches Werk. Über ein Vierteljahrhundert hat Karlheinz Stockhausen an seinem monumentalen Opernzyklus Licht die 7 Tage der Woche gearbeitet. Jeder Wochentag hat bei Stockhausen eine besondere Bedeutung, ein Symbol, eine Farbe. Und dazu kommen 3 Hauptfiguren, Michael, Eva und Luzifer. Ursprünglich hatte Stockhausen fast 30 Stunden Musik für Licht komponiert. Dieses Riesenwerk wurde aber noch nie komplett an einem Ort aufgeführt. Aber am Wochenende hat das Holland-Festival zusammen mit dem Königlichen Konservatorium in Den Haag und der Niederländischen Nationaloper immerhin wichtige Teile aus diesem Gesamtzyklus gezeigt, unter dem Titel Aus Licht. Jörn Florian Fuchs war in Amsterdam dabei.
Das Ganze dauert fast 1 Stunde. Heerscharen von Musikern wandern, schleichen oder rennen durch den riesigen Gasometer in der Amsterdamer Westergasfabrik. Manche spielen Trompete, manche Posaune. Die Trompeter sind mehrmals am Ende, unterliegen den kämpferischen Posaunen. Und doch berappeln sie sich wieder. Klar, denn Michael siegt ja schlussendlich immer und überall über Luzifer. Was für die aus aller Welt angereiste Stockhausen-Fangemeinde so klar wie Michaels strahlender Trompetenjubel ist, erschließt sich Uneingeweihten nicht immer gleich. Doch zum Finale des 3-tägigen Marathons mit rund 15 Stunden Musik aus dem doppelt so langen Lichtzyklus spürt man umfassende Überwältigung beim Publikum, beim musikalischen Mastermind, Stockhausens Witwe Katinka Pasfer, und bei vielen der über 600 Mitwirkenden. Regisseur Pierre Audi und sein kongenialer Dramaturg Klaus Bertisch haben das Kunststück, nein, Wunder vollbracht, den ausufernden Klang- und Geisteskosmos Stockhausens erlebbar zu machen. Mal konkret inszeniert, mal als reine Konzertinstallation mit Lichteffekten, mal als Zwitter aus beidem. Urs Schönebohm hat für den Gasometer eine ausgeklügelte, in jedem Moment brillante Lichtarchitektur entworfen. Zentrales Element sind viele teils geschwungene Neonstreben. Üppige Lautsprecherbatterien sorgen für perfekten Raumklang. Es wird vor allem auf großen Stahlgerüsten gespielt, gesungen, auch getanzt. Ein Teil der Musizierenden wurde 2 Jahre lang im Rahmen eines Masterstudiengangs für dieses Projekt ausgebildet. Fast durchwegs herrscht höchste Qualität. Stockhausens penible szenische Vorgaben befolgen Audi und sein Team immer dann exakt, wenn es musikalisch Sinn ergibt. Erst danach kommt das Spiel mit den teilweise sehr rätselhaften Inhalten. Die Hauptfiguren der Heptalogie sind Michael, Eva und Luzifer, die als Sänger, Musiker und Tänzer auftauchen, von ferne an die biblischen Figuren erinnern, aber auch Stockhausens Kindheit und Jugend sowie seine esoterische Lesebiografie widerspiegeln. Über oder auch hinter allem steht jedoch eine zutiefst menschliche, verbindende Grundüberzeugung, die Idee, dass alle Fragmente letztlich Teil einer großen Einheit sind. Daher gewinnt Stockhausen sein musikalisches Material auch aus einer einzigen Grundformel, die sich dehnt, streckt, meandert. Oft gehen Pathos und Humor bei ihm Hand in Hand. Wenn etwa ein Weltparlament tagt, die Mitglieder singen allesamt über Liebe, jedoch in diversen Fantasiesprachen. Irgendwann unterbricht der Hausmeister und schimpft, jemand habe falsch geparkt. Es ist der Präsident des Parlaments. Manche Szenen sind sehr musiktheatral und narrativ angelegt, andere wirken wie nicht fertig komponiert. Regisseur Pierre Audi stellt auch das heraus. Am spektakulärsten auf dem Papier wirkt das Helikopter-Streichquartett. Vier Musiker spielen in fliegenden Hubschraubern um die Wette mit den Rotorblättern. Klingen tut das leider eher dürftig, banal und monoton. Wobei der Komponist eigentlich gar keine Fluggeräte wollte. Die Musiker sollten vielmehr auf vier Planeten musizieren, was leider damals wie heute aus organisatorischen Gründen scheiterte. Der ehrliche, unverstellte Zugang, die fulminante musikalische Umsetzung, der Spirit des Teams, all das macht die Amsterdamer Aufführung zu einem echten Gesamtkunstwerk ohne Wenn und Aber, dafür mit allumfassendem Amen.
Jörn Florian Fuchs über Aus Licht in Amsterdam, das bis Mitte Juni noch zweimal wiederholt wird. Der Körper spielt in der Kunst von Rebecca Horn die Hauptrolle. Sie erweitert ihn um Flügel und Hörner. Sie schenkt ihm mechanische Körperteile und beobachtet seine Bewegung. Mit Performances, Environments und Installationen wurde die heute 75-jährige Horn bekannt. 1972 wird sie als jüngste Künstlerin überhaupt zur Documenta in Kassel eingeladen. Ab den 80er Jahren beschäftigt sich Horn dann vor allem mit Videos und kinetischen Skulpturen, die mittels Bewegung lebendig werden. Diese Arbeiten stehen jetzt im Mittelpunkt der Ausstellung Körperfantasien im Tüngeli-Museum in Basel. Christian Gampert hat sie für uns gesehen.
Die riesigen Flügel, die sich Rebecca Horn 1972 in ihrer Performance Weißer Körperfächer umschnallte, haben mehrere Funktionen. Sie können den Leib verhüllen und unsichtbar machen. Sie können ihn aber auch feiern und inszenieren. Die weißen Tücher in abgespreizter Stellung machen aus der Trägerin ein geflügeltes Wesen. Die Frau als majestätisches Flugobjekt mit weiten Schwingen, das sich dann wieder ganz schmal zusammenfalten kann. Diese Aktion in Zeichnung, Foto, Video und mit den originalen Tüchern dokumentiert, ist der Ausgangspunkt der Basler Ausstellung, die die lebenslangen Körpererkundungen der Rebecca Horn nachvollzieht. Thematisch, nicht chronologisch, das weiße Vogelwesen transformiert sich später, 1981, in eine Pfauenmaschine, die von einer Mechanik angetrieben zu einem Haufen Federn zusammensinkt, um sich dann in Zeitlupe als stolzer, balzender Vogel zu erheben. Der hängende Fächer, eine Installation mit sich aufspreizenden Zauberstäben aus Aluminium, übersetzt dieses Konzept dann endgültig ins Industriezeitalter. Aber sich verpuppen und sich zeigen, das sind wiederkehrende Motive.
Das ist auf jeden Fall im Kontext ihrer Zeit damals, der 70er Jahre, beginnende Body Art, Performance Art. Sie hat dabei aber einen sehr eigenständigen Ansatz entwickelt, da sie aus ihrer persönlichen Geschichte heraus, einer langen Zeit, die sie im Sanatorium war und sich mit ihrem Körper auseinandergesetzt hat, ihre Arbeiten entwickelt.
Sagt Kuratorin Sandra Beate Reimann. Es ist ein Ansatz irgendwo zwischen Surrealismus, Fluxus und Joseph Beuys. In der Ausstellung wird der Leib nun von innen nach außen gestülpt. In einer Performance von 1970 ist eine männliche Gestalt umgeben von einem System aus Schläuchen, Blutbahnen, die von einer Pumpe bewegt werden. Im Museum bleiben davon heute immerhin Fotos und die Schlauchskulptur übrig. Schließlich ergreift der Körper Besitz von einem ganzen Saal. Das Röhrensystem El Rio de la Luna schlängelt sich adernartig durch den zentralen Raum der Schau, vorbei an schwarzen Kästen, den sogenannten Herzkammern, auf denen sich kleine Quecksilberpfützen bilden. Die Arbeiten beeindrucken durch ihre Reduktion aufs Wesentliche, ihre nahezu klassische Klarheit, ihre Bescheidenheit. Trotz des manchmal großen technischen Aufwands wird hier eher leise an die absurden Bedingungen des Menschlichen, des Menschseins erinnert. Und doch, trotz aller Melancholie, scheinen die Installationen manchmal zu tanzen, zu schweben. Nicht nur, wenn ein heimatloser, auf- und zuklappender Koffer wie ein Schmetterling an einer haushohen Stange nach oben schwebt.
Tanz hat Rebecca sehr fasziniert, auch in ihrem Film Der Eintänzer, gibt es viele Szenen aus einer Ballettschule. Das Interesse am Tanz ist für Horn so wichtig, weil dort ein Zusammenkommen ist einerseits von der Kontrolle von Bewegung, aber zum anderen auch ein Ausdruck von Gefühlen durch Bewegung.
Natürlich spielt immer auch der Gegensatz männlich-weiblich eine Rolle. Hart gegen weich, Stahl gegen Federn. Aber Rebecca Horn versucht das aufzulösen. Mit Körpererweiterungen, spinnenartig verlängerten Fingern tastet sie sich vor in eine feindliche Welt. Sie benutzt den Körper selbst als Schreib- und Zeichengerät. Ein bisschen wie ihre amerikanische Kollegin Carolee Schneemann, aber eingezwängt in eine Kopfmaske. In der Großinstallation Les Amants, die Liebenden, vermischen sich Asche und ein Pigment in einer mechanischen Malmaschine, die flüchtige und manchmal dichte Lebensspuren an die Museumswand spritzt. Und in La Lune Rebelle kommunizieren von der Decke hängende klackende Schreibmaschinen miteinander, ein Geräusch inmitten von Sprachlosigkeit. Man könnte nun diverse kunsthistorische Kategorien bemühen. Wichtiger ist, in diesen Arbeiten ist viel Humor zu spüren, aber auch eine gewisse Einsamkeit und Verzweiflung. Verabschieden wir uns mit dem Seufzer der an der Wand hängenden Geige, die diese wunderbar lakonische Ausstellung beschließt.
Die seufzende Geige im Basler Tinguely-Museum. Körperfantasien wird dort morgen eröffnet. Die Ausstellung wurde übrigens zusammen mit einer weiteren Rebecca Horn-Ausstellung im Centre Pompidou in Metz organisiert. Diese läuft ebenfalls ab morgen bis Ende September. Und in den Kulturmeldungen hat Maja Elmenreich wichtige Nachrichten für New York-Touristen, die sich für Kunst interessieren.
Ja, wer innerhalb der kommenden anderthalb Wochen nach New York reist, wird es vielleicht noch schaffen, ins MoMA zu kommen, das Museum of Modern Art in New York. Danach schließt das weltberühmte Kunstmuseum nämlich gut 4 Monate lang seine Türen für eine, so heißt es, Erneuerung. Und die beinhaltet neue Galerien und Räume für Vorführungen und Veranstaltungen. Außerdem, nicht zu vergessen, ein komplett neu gestalteter Museumsladen. Wer also auf seiner New York-Reise auf keinen Fall auf einen MoMA-Besuch verzichten möchte, sollte nicht vor dem 21. Oktober aufbrechen. Apropos Museum, apropos geschlossene Türen. Das Humboldt-Forum wird, hoffentlich, wir bleiben da zuversichtlich, eines Tages in Berlins Mitte eröffnet werden. Und die Stadt Berlin mit ihrer besonderen Geschichte wird auch Ausstellungsthema im Humboldt-Forum sein, neben den außereuropäischen Kulturen. Das erste Exponat der Berlin-Ausstellung wird die Tresortür des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses und des späteren legendären Techno-Clubs Tresor sein. Erst sicherte diese Stahltür den Tresorraum des Kaufhauses Wertheim am Leipziger Platz, das im Zweiten Weltkrieg dann aber durch einen Bombenangriff zerstört wurde. Mitte der 1950er riss man die Ruine auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ab und nach der Wende nutzte man den übrig gebliebenen Tresorraum mit den historischen Schließfächern als Techno-Club. Der Tresor galt jahrelang als Sinnbild des neuen Nachwende-Party-Berlins. Die Tresortür stehe, wie kaum ein anderes Teil, für die bewegte Geschichte der Stadt über die letzten 100 Jahre. So erklärten heute die Ausstellungsmacher ihre Entscheidung für die Tresortür. Unkonventionelle und mutige Produktionen mit überraschenden Geschichten und Gesichtern fürs Publikum. Die bescheinigt das Filmfestival Locarno der deutschen Filmproduktionsfirma Komplizenfilm. Deshalb wird im Rahmen der nächsten Festivalausgabe im August Komplizenfilm mit dem Premio Raimondo Rezzonico ausgezeichnet. Mit diesem Preis würdigt man in Locarno Produzenten von Independent-Filmen, die nicht von etablierten Studios verwirklicht werden. Komplizenfilm, hinter diesem Namen stecken Janine Jakowski, Jonas Dornbach und Maren Ade. Letztere ist nicht zuletzt bekannt als Regisseurin von Toni Erdmann. Natürlich auch das eine Komplizenfilmproduktion. So wie auch der Film Western von Valeska Griesebach. Am kommenden Mittwoch, am 12. Juni, jährt sich zum 90. Mal der Geburtstag von Anne Frank. Ihr weltberühmtes Tagebuch, in dem sie ihr Leben im Amsterdamer Hinterhaus in den Jahren 1942 bis 1944 beschrieben hat. Das Tagebuch der Anne Frank wird das Holocaust-Zentrum in Neuseeland auch auf Maori veröffentlichen. In über 70 Sprachen ist es ja bereits erschienen. Da Maori eine der 3 offiziellen Sprachen Neuseelands sei, fanden es die Initiatoren unerlässlich, dass man sich anderen Ländern weltweit mit einer Übersetzung anschließe.
Vielen Dank an Maja Elmenreich. Und unsere halbe Stunde Kultur heute ist schon rum. Gleich kommen hier die Nachrichten und danach die Informationen am Abend, unter anderem mit den Protesten in London als Thema. Dort ist ja im Moment US-Präsident Donald Trump zu Besuch. Mein Name ist Anna Kohn und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.